Willkommen. Schön.
Willkommen zur Folge im Dezember.
Unsere Weihnachtsfolge.
Unsere Weihnachtsfolge.
Nummer und vier. Schon unser vierte, genau.
Wie toll. Und wie jetzt bisher jedes Mal, erst ein Blick auf die letzte Folge.
Mhm.
Unsere Folge 3 mit den großartigen Frauen Ruth und Norma.
Und der kleine Pepe.
Der kleine Pepe mit seinen kleinen Füßchen und mit seiner süßen Stimme im Hintergrund. Viele haben sich die Folge angehört. Wir haben wieder ganz schönes Feedback bekommen. Eine Mutter hatte uns erzählt, sie hat in der Wanne gelegen mit der Idee, ach, ich lege mich jetzt rein, dann höre ich euren Podcast und entspanne mich dabei ein bisschen. Mhm. Und sie wusste ja vorher gar nicht,
was sie erwartet und es erwartet sie.
Eine fast Wannengeburt.
Mhm.
Und sie selber hatte tatsächlich eine Wannengeburt und hat sich dann nochmal daran so zurückerinnert und war ganz dankbar und fand es ganz schön, nochmal so da mitgenommen zu werden, da nochmal durchzugehen und dann auch ihre eigenen Erinnerungen zu haben. Fand ich ein ganz, ganz schönes, eine schöne Vorstellung, dass das irgendwie so passte in dem Moment. Ja, und allgemein haben die beiden einfach durch ihre Offenheit uns da wirklich toll teilhaben lassen, ne? An ihren Erlebnissen, die so besonders für sie waren.
Mhm.
Ganz, ganz unterschiedlich und so kraftvoll und so unterm Strich, wir machen das. Ne? Und wir können das.
Und das fand ich auch nochmal schön, was Ruth dann nochmal gesagt hat, ne? Dass sie gesagt hat, auch wenn er ein Ort ein anderer war, aber ich habe geboren.
Mhm.
Und das fand ich nochmal total schön.
Mhm.
Und
diese Stärke, ne?
Mhm.
Also das, was wir mal am Anfang so ein bisschen lustig Superkraft genannt haben, ne? Dass das wirklich immer wieder spürbar ist, ne? In Geschichten, im Miteinander, in ja jetzt mit unseren Gästen, wenn wir uns Themen ausdenken.
Und das wird auch nochmal so deutlich bei jetzt Folge 4.
Ja,
genau. Das war so spannend. Wir haben es jetzt nochmal nachbesprochen und uns rauchen immer noch die Köpfe. Und wir haben es versucht, irgendwie auf einen Titel zu packen. Und es ist uns gelungen, so viel vorweg.
Ja.
Aber es wird euch total viel Tolles, Neues erwarten, diese Folge. Und viel zum Denken anregen, finde ich. Wir machen einen Exkurs, einen philosophischen Exkurs und hatten eine ganz tolle, spannende Gästin an unserer Seite.
Genau,
ja.
Die Rita.
Die Rita Molzberger. Die Rita hat studiert Pädagogik, Philosophie und Ethnologie, ist im Moment Lehrkraft an der Kato in Köln und doziert soziale Arbeit.
Mhm.
Und die Rita macht auch einen Podcast mit der Nora Hespers, auch Journalistin, und der Podcast heißt Was denkst du denn? Ein Podcast, der zum Mit- und Nachdenken einlädt. Super spannend. Hört mal rein. Schöne, tolle Themen, ja, die wie gesagt zum Nachdenken nochmal einladen.
Und sie machen das schon seit 5 Jahren und waren tatsächlich 2018 schon für den Grimme Online Award nominiert. Also richtig, richtig
toll.
Richtig toll, inhaltlich echt super spannend, wie du schon sagst, und auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Genau, und ihr werdet das jetzt auch gleich hören, die Rita, die musste einfach ins Podcast-Geschäft, denn die redet tatsächlich wie gedruckt.
Wir beide haben uns mal zwischendurch angeguckt, so wow, also das ist schon toll, ne?
Ja.
Wie die einfach, und zwar keine Lapidaritäten von sich gibt, sondern ganz, ganz kluge Thesen aufstellt, sich Gedanken macht.
Philosophen, die sich schon Gedanken gemacht haben, damit einbezieht. Und dabei aber immer trotzdem nicht, also keine Angst jetzt, es wird jetzt auch nicht, es geht hier auch nicht in die Wolken zu sehr rein. Es ist alles nicht zu theoretisch, weil sie auch immer wieder den Bezug zu unserem aktuellen Leben eben zieht. Und dann auch zu ihrem eigenen. Ne?
Mhm.
Die erzählt auch, sie ist selber Mutter. Sie hat tatsächlich bei Ali oder mit Alis Begleitung ihren Sohn vor 4 Jahren, 4,5 Jahren zur Welt gebracht. Daher eben auch der Kontakt zu ihr. Ja, und sie erzählt auch da, ne, von ihren Gefühlen zum Kind, zu ihrer Geburt und so. Und das in Kombination mit den ja, mit dem philosophischen Background, den sie da hat, ist das total spannend. Mhm. Also wir waren tatsächlich nach dem Gespräch so sehr voll und sehr so, wow, das da kam nochmal so ganz viele Gedanken, die wir nur immer so angerissen hatten, die sie dann vertieft hat. Und wir hoffen und denken, dass das bei euch wahrscheinlich auch so sein wird. Sind sehr gespannt auf Feedback.
Ja, Feedback immer, immer gerne. Entweder Direct Message bei Insta oder Superkraft.
Ja.
Nein, Mail at?
Mail at
superkraft.de.
Mail at superkraft.de.
Ja, genau. Das müssen wir schneiden. Mail at superkraft.de. Das wäre toll. Freuen wir uns immer total, genau, auf eure Rückmeldung. Um euch nochmal mit ins Geschehen zu holen, wir waren bei Rita zu Hause im Geburtshaus praktisch von ihrem Kind und eine total schöne Atmosphäre, vorweihnachtlich dekoriert. Es war super viel dekoriert. Ihre Männer dekorieren das immer sehr gerne.
Genau, das war das Erste, was sie uns sagte.
Hier ist alles dekoriert.
Sie hasst Deko.
Das haben die Männer gemacht.
Das war total schön, da zu sein.
Ja.
Das hat total Spaß gemacht. Was auch noch ganz toll war, wir kamen da an, dann hat sie für uns ein Armband gemacht mit Superkraft drauf. Und sie meinte, sie findet das so toll und dass sie es selber auch trägt und gerne darauf angesprochen wird und dann unbedingt erzählt, dass es unseren Podcast gibt. Das fanden wir beide ganz toll natürlich. Und seitdem tragen wir den auch.
Ja.
Genau.
Aber danke jetzt, dafür nochmal.
Genau.
Jetzt Nummer 4 mit dem Titel Jesus, Maria und Sokrates.
Wir sind im Advent. Wir freuen uns, die meisten zumindest, auf Weihnachten. Die Kinder sich auf eine Krippe vielleicht. Und wir fragen uns, was ist das mit der Krippe? Was Maria hat in der Krippe Jesus geboren vor über 2000 Jahren. Und wie hat sich das entwickelt? Wie hat sich Geburt seitdem entwickelt? Wie ist Geburt heute? Und da haben wir eben tollerweise die Rita hier, die uns dazu vielleicht etwas erzählen kann.
Ja, also zum Gebären und zur Frauengesundheit ist ja zum Glück die Ali da, aber ich kann was über diese kulturellen Grundbilder sagen. Da habe ich mich auch entsprechend vorbereitet, meinen Kopf mal durchkämmt nach allem, was ich aus der Philosophiegeschichte so kenne oder für relevant halte, rund um den Gedanken von Geburt und so kulturellen Grundbildern. Denn das ist es ja letztlich, finde ich, dass wir kulturell bedingt Bilder im Kopf haben davon, was die richtige Situation sei, auch was das Gebären angeht. Mhm. Nun war das ja schon in der Weihnachtsgeschichte, die ja erstmal auch nur eine Geschichte ist, also auch symbolisch hoch aufgeladen, eine ganz andere Zeit, aber sich vorzustellen, man zieht hochschwanger durch die Gegend und findet keinen Ort zum Gebären und muss dann in der Not irgendwo hin, wo es karg ist, wo es schwierig ist, ob das jetzt tatsächlich ein Stall ist mit einer Futterkrippe oder was Ähnliches. Das ist ja ein Thema auch heute noch. Also die Frage, kommt man da an, wo man sein will zum Gebären? Ist das eine sichere Situation, in der man sich gut fühlt? Oder ist das geprägt von Stress und Angst und so weiter? Das ist ja immer noch ein Thema. Und insofern hat das sehr viele Schleifen genommen, meiner Meinung nach. Also wir haben ganz verschiedene Grundbilder davon, die wir in der Geschichte finden, wie es denn richtig sei, Familie zu sein, was es heißt, Frau zu sein, ist auch ein feministisches Thema, was das bedeutet, dass das Neue in die Welt kommt, das ist auch ein philosophisches Thema, das lange übersehen wurde, weil man sich so grundsätzlich in der Philosophie mit der Sterblichkeit befasst hat, aber kaum mit der Geburtlichkeit. Da musste erst Hannah Arendt daherkommen.
Das heißt, das ist neu.
Ja, es ist ein relativ neues Thema. Also es ist gleichzeitig auch ein sehr altes Thema, weil wir von Platon und Sokrates her schon den Begriff der Maieutik kennen, der sich eigentlich auf eine theoretische Geburt bezieht. Wir sagen ja auch, wir gehen schwanger mit einem Gedanken. Und Sokrates war wohl derjenige, der durch Fragen und Dialog versuchte, aus dem Gegenüber eine Erkenntnis rauszukriegen. Und im Dialog Theaetetos ist das erste Mal so beschrieben. Und lustigerweise, um da die Pointe vorwegzunehmen, geht das schief. der kriegt nicht aus seinem Gegenüber rausgeholt, was denn jetzt Erkenntnis sei. Das ist das Thema. Aber am Ende ist es halt gescheitert. Und dann sagt er so seufzend im letzten Absatz, ach ja, also seine Mutter war tatsächlich Hebamme. Das ist also eine sehr alte Geschichte. Und er hat für sich auch die Hebammenkunst entdeckt im Gedanken, aber muss dann eben einsehen, ja, dass es auch scheitern kann. Ne? Das ist ein Dialog erfordert, dass es eine Grundsituation geben muss, in der was geboren werden kann. Und wenn man alles rausgeholt hat und es war aber nicht genug, dann ist es tatsächlich keine erfolgreiche Geburt. Und das ist ja was anderes, ob man mit einem Gedanken schwanger geht oder tatsächlich schwanger ist und was auf die Welt bringt. Also dieses Thema, wie kommt das Neue in die Welt, ist schon lange ein Thema, aber dann auch lange übersehen in der Geschichte. Und da hat man eher dem Gedanken, ja, wir sterben und was bedeutet das für uns, den Vorzug gegeben, als dass wir drauf geguckt hätten, wir werden geboren, was bedeutet das für uns?
Mhm. Und es ist ja so spannend, also geboren werden wir ja schon seit Tausenden von Jahren. Und wenn man
also
mal.
Quasi
ja, natürlich, noch viel, viel länger. Und dass das immer noch so funktioniert, also dass wir immer noch so. Also es scheint ja irgendwas Gutes daran zu sein, ne? Also dass wir immer noch weiter gebären, geboren werden, trotz oder wider der Umstände, ne? Also in jeder Situation wird ja immer noch geboren. Und das ist wahrscheinlich so was Ureigenes, ja, sich vermehren zu wollen, oder?
Ja, es ist jetzt vermehrt, glaube ich, auch zu einem politischen Thema geworden. Also es gibt ja nun auch die Verweigerung im Sinne des Schutzes der Umwelt, der Erde, des Klimas. Also sich gerade hier im Westen, wo wir sehr viel Ressourcen verbrauchen, nicht mehr zu vermehren, ist immer auch ein Thema. Mhm. Das Spannende ist ja, dass wir reflektiert dazu Stellung nehmen, dass wir nicht einfach machen. Also das gibt es natürlich auch, aber es kommt uns ja nicht zu und bleibt dann einfach unreflektiert, sondern wir verhalten uns dazu, dass wir gebärende Wesen sind oder sich vermehrende Wesen. Und das ist, glaube ich, das Spannende, dass wir darüber nachdenken können, was das heißt, auf die Welt zu kommen und was Neues anzufangen.
Mhm. Mhm. Und ich finde, dazu fällt mir direkt noch ein, dass wenn du sagst, wir können darüber reflektieren, das hat ja auch was mit Bildung zu tun, ne? Das ist ja auch einer der großen Ziele, dass wir sagen, wir wollen Menschen überall auf der Welt Bildung zukommen lassen, damit sie entsprechend entscheiden können und gestalten können und verhüten können, bewusst entscheiden können, will ich ein Kind auf die Welt bringen oder nicht im besten Fall. Und was auch nicht jedem zugänglich ist, Bildung, ne?
Ja, genau.
Also auch ein ganz großes Thema, ne?
Ja, also ich würde nochmal unterscheiden zwischen Wissen und Bildung. Mhm. Das eine ist natürlich, Menschen das Wissen zukommen zu lassen und so eine formale Bildung, also sie auf ein gewisses Level zu heben und zu sagen, da ist jetzt ein Wissensstand erreicht, der wichtig ist. Und das andere ist ja nochmal höher gehängt sozusagen, eine Bildung im Sinne von Selbstwerdung, also ins Verhältnis zu meinen Verhältnissen zu geraten, dass ich gerade das zum Thema mache, was mich betrifft und dass ich die Freiheit auch habe, das zu tun. Und die haben so viele Menschen nicht, ne? Das ist schon ein Anliegen, mit dem wir allerdings auch vorsichtig sein dürfen. Es ist ja nicht so, dass wir anderen jetzt unsere kulturellen Grundbilder, von denen wir eben gesprochen haben, oktroyieren wollen und sagen müssen, so, und ihr müsst in die Klinik, das ist die einzige gesunde Situation für Geburt oder so. Das ist für Menschen ja sehr unterschiedlich. Auch wer dabei sein soll, wie das vorbereitet wird, was danach auch passiert, das ist total unterschiedlich und das ist gut so. Aber wie du schon sagst, die Freiheit, darüber ins Verhältnis zu geraten, darüber nachdenken zu können und auch einen Entscheidungsspielraum offen zu haben, die ist, glaube ich, immens wichtig.
Mhm.
Hatte Maria nicht, ne? Nicht in dem Fall.
Nicht in dem Sinne.
Wobei, der Josef hat da ja auch eine Rolle gespielt.
Also Geburtshelfer meinst du?
Ja, der hätte sie verlassen müssen nach dem damals geltenden Recht, wenn die Frau schwanger war von einem anderen und sei es der Heilige Geist, ne, wäre das richtig gewesen, sie zu verstoßen. Also der hat im Prinzip auch eine eigene Überlegung dazu angestellt, was jetzt das gerechte, richtige Verhalten sei und entgegen geltender Meinung gehandelt. Insofern ist es schon auch eine spannende Geschichte über den Mann.
Voll.
Ja.
Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Krass.
Mhm. Und was wäre gewesen, wenn sie zu Hause geblieben wären und sich eben nicht auf den Weg hätten machen müssen? Hättest du zu Hause eine Hebamme eigentlich? Also jetzt, klar, mit dem Josef, das wäre die Situation gewesen, aber jetzt die Geburt an sich, hätte sie da eine Hebamme gehabt? Hätte es da Frauen im Dorf gegeben, die geholfen hätten? Wie war damals die Situation?
Boah, das weiß ich historisch und systematisch nicht ganz genau, ja. Gucke ich die Ali an, aber es gab eigentlich traditionell immer Frauen, die sich auskannten und auch Frauen. Also es war eigentlich immer so, dass das als gesondert wahrgenommen wurde, genauso wie die Situation Menstruation, war ja häufig so Ausschlusssituationen passierten mit Hütten, in die man dann ging oder unberührbare Zeiten oder so. Und es gab immer Frauen, die dann zu Hilfe kamen, wenn es soweit war. Mhm. Das schon.
Ja, würde ich bestätigen, auf jeden Fall. Also wenn man kulturhistorisch einfach in alte Bücher guckt, bei den Ägyptern, es ist immer eine weise Frau dabei, die wissend war und geholfen hat und ja.
Und in der Antike auch schon ausgebildet. Wie gesagt, bei Sokrates ist das zu finden, dass seine Mutter das als Beruf hatte, die war Hebamme. Insofern, klar, das mehr oder weniger professionell, und im Mittelalter ist ja auch vieles verloren gegangen, was in der Antike schon bekannt war. Jetzt im europäischen Raum, interkulturell müsste man auch nochmal gucken, aber ich halte das für eine fast anthropologische Konstante, dass Frauen sich beim Gebären helfen. Müsste man erhärten, die These, aber ich glaube, das ist schon so. Also wir helfen uns dabei, was Neues auf die Welt zu bringen, und Frauen helfen sich dabei. Männer spielen da auch eine Rolle, aber eine andere. Und das ist ganz spannend, sich das anzugucken. Ihr heißt ja nicht umsonst Superkraft, ne?
Ja, das stimmt.
Ja, und dann kamen aber die Männer irgendwann ins Spiel. Wann passierte das?
Ja, der medizinische Diskurs, die Professionalisierung und so. Ja, man kann ganz gut gucken, also was jetzt Europa angeht, wie gesagt, ich kenne mich viel zu schlecht in anderen Kulturräumen aus, was immer sehr schambehaftet ist, da müsste ich mich nochmal kundtun. Aber hier, also spätestens mit der Aufklärung und dem sich emanzipierenden Bürgertum, kamen ganz andere Diskurse ins Spiel. Also so Professionalisierung, insbesondere auch Wissenschaftlichkeit, die anders verstanden wurde als zuvor noch. Der Bildungsgedanke stammt aus dieser Zeit, 18. bis 19. Jahrhundert, ist da ganz spannend zu schauen. Und spätestens mit der Industrialisierung, als dann Menschen so die arbeitsteilige Gesellschaft bedienen mussten, war das dann auch ein Thema der Aussonderung. Ne? Wir haben, das ist eigentlich das Signum der Moderne an sich, wir haben Institutionen für alles geschaffen. Was vorher vielleicht eher im Privaten stattgefunden hat, hat dann eine Institution gefunden, es wurde differenzierter und dann verschoben sich auch die Zuständigkeiten und gerade auch hin zum männlichen Diskurs. Also das ist ein Frauenarzt, der einem hilft, ist sicher keine ganz alte Erfindung, was das Gebären angeht. Das war traditionell eher ein Frauenthema, aber mit der Verwissenschaftlichung und dem, dass man Frauen es auch abgesprochen hat, Wissenschaft betreiben zu können, das war ein langes Thema, dass sie nicht an die Universitäten kamen, um Medizin zu studieren, ist das ein Stück auch verloren gegangen. Oder man hat es so unter ferner Liefen behandelt. Das wirst du vielleicht auch kennen, Ali, dass es immer noch so im Diskurs rumhängt. Das ist irgendwie eine nette Frau, die kommt ein bisschen helfen und hastet auf deinem Bauch rum. Aber dass du ernst genommen wirst als Medizinerin auch, nicht nur, aber auch, das ist gerne mal so unterm Deckmantel, oder?
Ja, total. Also das ist auch, was ich immer wieder erleben darf, muss. Genau. Und wo ich denke, also wir sind ja auch Profis, ne? Oder auch Fachfrauen für Frauengesundheit, das kann man, glaube ich, gar nicht hoch genug hängen. Ne? Und wir gehen, also was für eine wertvolle Arbeit. Wir gehen ja in Familien rein und betreiben ja auch Sozialarbeit. Also ja, wir sind ja irgendwie für alles zuständig und das finde ich total wertvoll, auch in Familien reinzugehen, wo sonst niemand rein könnte. Ne? Also sozial schwächer aufgestellte Strukturen oder wie auch immer. Wir kriegen ganz viel mit und können auch wirklich vor Ort direkt agieren, was ich eine mega Qualität finde.
Ja, so. Und medizinisch, aber eben, wie du sagst, auch arbeiten.
Und Background haben. Also neben dem, was wir an Komponente auf psychologischer und sozialer Ebene erfassen, natürlich auch zu gucken, wie geht's der Frau, ne, was hat die für einen Blutdruck, was hat die für einen Puls, wie geht's dem Kind? Ich gucke mir so ein Kind an und sehe, ist es gelb? Müssen wir da agieren und handeln? Wie viel hat es zugenommen? Das sind ja wirklich objektivierbare Werte, die wir auch heben und entsprechend auch dann sagen, ey, du bist gesund und alles fein, oder da können wir noch mal ein bisschen dran drehen, indem wir da noch mal einen nächsten Profi mit ins Boot holen, ne? So. Und was du eben sagtest mit dem Medikalisieren, um das nochmal positiver oder dem nochmal einen positiven Touch zu geben, dadurch haben wir ja total viel erreicht, was die Kinder- und Müttersterblichkeit anbelangt. Da haben wir ja total viel dafür gesorgt, dass viele gesund zur Welt kommen oder in ihrer Krankheit begleitet werden können durch die Medizin.
Ja, klar.
Das ist ja eine mega Errungenschaft. Ich glaube, wo wir gerade vorstehen, ist zu gucken, dass wir nicht übermedikalisieren, dass wir nicht sagen, ey, ihr braucht alle Medizin, weil das ist erstmal unser maximaler Anspruch, ne? Alle kommen in die Medizinschublade, sondern auch zu differenzieren, du bist normal und gesund, was ja laut WHO ja auch so ist, ne? Die sagt ja, 80% der Schwangeren sind erstmal normal und gesund. Die brauchen gar nicht in dieser Schublade zu verweilen, ne? Und das, ja.
Ich glaube, das darf man sich allgemein angucken in den Entwicklungen, die die Moderne genommen hat, dass das manchmal so drüber ist. Das schlägt dann um in so eine Art Terror. Auch, dass wir unsere körperlichen Werte so messen können, schlägt um in eine Vermessung, als seien wir Objekte zum Teil. Also so Fitness-Tracking ist einfach was anderes als leiblich bewegt Sport zu machen. Mhm. Und diese Trennlinien sind zum Teil nicht so leicht zu ziehen. Dann ist man schnell auch, wenn man dran erinnert, dass es anders geht, in so Vorwürfen wie, das sei irgendwie esoterisch, was nicht der Fall ist. Man kann das wissenschaftlich sehr gut hinterlegen. Und das ist insgesamt so ein Grundzug der Moderne, dass wir, wie ich eben schon gesagt habe, wir differenzieren und wir bilden einzelne Institute und wir werden sozusagen immer genauer. Aber manchmal habe ich das Gefühl, wir verlieren da den Sinn für Proportion. Wie du schon sagst, wenn man einfach auch an den Werten festmachen kann, da wird wahrscheinlich eine gesunde, unproblematische Geburt stattfinden, dann muss ich nicht hochrüsten mit dem Apparat, dem medizinischen. Es ist gut, dass es den gibt.
Unbedingt.
Für die Komplikation und das sollten wir im Auge haben und viele sind dankbar dafür oder fühlen sich dann auch sicherer. Das ist ja dann auch ein leibliches Gefühl. Ich kenne auch mindestens eine Frau, die gesagt hat, das Oktroi der Hausgeburt war in ihrer Familie so groß, dass sie sich total sicher gefühlt hat, dass sie mit dem zweiten Kind in die Klinik durfte, was ja viele andersrum erleben. Aber das ist was, worauf man schauen darf, auch da irgendein reflektiertes Verhältnis dazu gewinnen. Was ist jetzt so der geltende Diskurs? Muss ich mich dem ergeben oder kann ich mich dazu verhalten? Und da sind ja zum Glück für uns Freiheitsräume, die viel größer sind als für andere anderswo.
Das war so spannend, Katrin, als wir in der Vorbereitung zusammen gesessen haben. Da kam irgendwann so ein Aha-Moment, so, ah, wie kann man denn Entscheidungen treffen, wenn man gar nicht das Wissen hat. Und eigentlich müssen die Menschen ins Wissen gebracht werden, um reflektieren zu können und entscheiden zu können. Das war, weißt du noch, wo wir gesessen haben?
Das genau. Kann ja immer wieder nur sagen, ne? Wie wenig ich wusste, obwohl ich schon Mutter war und schon eine Geburt hinter mir hatte und mich diese Aha-Erlebnisse ja schon vor 4 Jahren mit dir hatte, immer dann, wenn du da warst und Sachen erzählt hast, die meinen Körper betreffen, ne, die allgemein Geburt betreffen, wo ich dachte, ach, wieso weiß ich denn das nicht? Und das mal so, das war und ist ja immer wieder hier unsere Intention, ne, zu erzählen, was man wissen, bestenfalls wissen können sollte, um dann Entscheidungen treffen zu können. Und immer wieder auch die Frage, wo wird dieses Wissen geteilt? Ne? Also in der Schule, im Bio-Unterricht, wo wird aber, da wird ja nicht erzählt, wie Geburt funktioniert, was alles möglich ist, was man machen könnte oder auch nicht, was man für Freiheiten hat, über die du gerade gesprochen hast. Ne? Jetzt sitzen wir hier in diesem Kreis und wissen darum mehr, wobei ich schon sagen muss, tatsächlich im Unterschied zu welchen, zu anderen Kulturen. Was hattest du jetzt da zum Beispiel gerade im Kopf, was wir für andere Freiheiten haben?
Na, zum Beispiel, was die Rolle der Frau angeht, dass sie recht selbstbestimmt dann doch unterwegs ist. Also es ist feministisch noch ein langer Weg zu gehen, aber das ist nicht überall auf der Welt so, dass Frauen da selbstbestimmt entscheiden über ihre Rolle auch innerhalb der Familie. Also auch was Familie bedeutet, hat ja immens Wandel erfahren, ne? Und wer dazu bestimmen hat. Wir sind immer noch so verhaftet im römischen Recht. Das war auch Pater Familias und einer hat den Vorsitz und entscheidet über so den Gesamthaushalt. Aber es gab auch schon früh Literatur zur Hausmutter und was die so alles zu tun hat und den Hebammen zu befehlen hat im Übrigen.
Okay.
Aber das sieht anderswo sicher anders aus. Also das Bild von was ist Familie und wie viel entscheidet die Frau da, das ist sicher nochmal anders. Oder wie viel ist eine Mädchengeburt wert oder eine Jungengeburt.
Naja,
ne? Also diese geschlechtlichen Themen sind ja total interessant. Und wie du auch sagst, ihr hattet ja auch schon eine Folge mit der Frage, wie bist du aufgeklärt worden?
Ja, genau.
Ja, ich weiß über meine organischen Belange jetzt besser Bescheid, aber ich würde auch nicht sagen, dass ich da Profi geworden bin. Ne? Das ist ja immer noch spannend. Gerade wenn man auch Kinder in diesem kleinen Alter hat, das normal zu sein ist, erstmal, um es feministisch zu sagen, ein Mann zu sein. Und die Frau ist potenziell das andere. Das bildet sich bei uns in der Grammatik schon immer noch ab, deswegen wird er jetzt gegendert wie wild. Und das bildet sich auch in unseren Grundmustern ab. Also Frau ist tendenziell spannend, komisch, manchmal aber auch ein bisschen weniger wert. Ich sage immer wieder, wie viele Worte es gibt für den Penis beim kleinen Kind und wie viel für den entsprechenden Bereich, wo man schon gar nicht weiß. Ne? Die meisten sagen Vagina oder Scheide und wissen dann gar nicht, was das Ganze ist. Ist das jetzt Vulva? Wie das korrekt heißt, weiß kein Mensch. Und dass es dafür Kosenamen gäbe, die irgendwie lustig und süß sind, ist auch total selten. Und da bildet sich ja schon irgendwie was ab.
Total, ja. Total. Da war spannend, hab ich nochmal geteilt von der Caroline Kebekus, ne? Ganz spannend, die ja eine Sendung dazu, hast du gesehen, ne? Von wegen, wie ist unser Sexualunterricht, ne? Also, wo du denkst, das ist ja ein Pups, also wie werden die aufgeklärt, ne? Und dann fragst du dann rumrum, wie du ja auch sagst, erwachsene Leute, ne? Wo, wie findet denn eine Befruchtung statt, ne? Und so, Fragezeichen, ne? Und
Zellen,
Genau. Also das ist schon...
Das ist noch ganz viel Nachholbedarf auf jeden Fall, ne?
Ja. Jetzt muss ja zum Glück nicht jede Person so medizinisch aufgestellt sein wie ÄrztInnen oder Hebammen, ne? Zum Glück. Ich war da auch total froh, Ali zu haben. Das kann man ein Stück auch delegieren und sich anders mit der eigenen Leiblichkeit befassen, weil jemand da ist, dem man vertraut, der den Rest macht. Aber auch da, ich glaube, das ist ein Freiheitsraum, über sich bestimmen zu können, sich zu kennen. Und das spürt man ja an vielem. Also in der Philosophie ist zum Beispiel ganz prominent die Unterscheidung zwischen Körper haben und Leib sein. Körper ist ein Objekt, das kann man haben, wie man ein anderes Objekt hat. Ich habe den Stift in der Hand oder ich habe ihn nicht in der Hand. Ich habe meinen Körper zu handeln oder nicht. Aber Leib sein ist schon nochmal was anderes. Das ist das, was die ganze Zeit so läuft, ohne dass uns das bewusst wäre. Und so viel ist es unbewusst, wie wir uns zu Körperbildern verhalten, wie wir uns zu den kulturellen Grundmustern verhalten. Die fallen uns ja auch erst auf, wenn uns jemand drauf schubst. Sonst fällt mir ja gar nicht auf, dass das nicht selbstverständlich ist. Und deswegen finde ich das so spannend, was du gesagt hast, Katrin, dass das ja auch eine Frage ist, wie bringt man das unter die Leute, das Wissen? Warum wird manches geteilt und manches nicht? Das finde ich auch eine spannende
Frage. Genau, wer entscheidet das eigentlich? Ne? Was steckt da wieder hinter?
Aber das haben wir auch ganz oft, ne? Dann sitzen wir im Diskurs, in der Vorbereitung für die nächste Folge und dann kommen wir oft an so einen Punkt, okay, wir sind jetzt hier, wo wir sind und wer entscheidet was und wer hat auch welche Interessen und was steckt dahinter? Wobei ich denke, das größte Gut sollte ja sein, aus meinem Verständnis her, Menschen aufzuklären, zu informieren und wie du auch sagtest, Rita, dass ich ein Gefühl habe von meinem Sein und mich verwirklichen darf, kann und auch bestimmen darf und kann über mich, über meins. So.
Ja, ich erlebe das immer wieder, gerade in Bildungsinstitutionen. Ja, hattet ihr das Stichwort Bildung, wo ich denke, nein, es geht halt meistens um Ausbildung. Das ist auch wichtig, erstmal eine Ausbildung zu erfahren, das Wissen anzueignen und so weiter. Aber zur Bildung wird es ja erst, wenn ich dadurch jemand werde, wenn ich dieses Wissen an mich ranlasse und irgendwas damit tue. Also ich kenne das gut von mir, bestimmte Inhalte im Studium musste man auswendig lernen und aufs Blatt kotzen, okay, so danach waren die wieder weg, haben aber nichts mit mir gemacht. Aber was mich selbst betrifft, sollte ja was sein, was mich potenziell auch verändert, also was mich angeht, was mir nicht äußerlich bleibt. Und da beginnt dann schon ein Bildungsprozess und dass das auch in den Bildungsinstitutionen, in der Schule, in der Kita, da schon am ehesten, würde ich noch sagen, auch in den Hochschulen und sonst wo thematisiert wird, dass wir uns befragen dürfen daraufhin, was das bedeutet, ich zu sein, das ist gar nicht so oft der Fall. Also wenn ich Studierende frage, wann hatten sie zuletzt in diesem Sinne ein Bildungserlebnis? Also innerhalb von Hochschulkontext ganz selten, wenn dann mal, weil eine Theorie einen irgendwie was anging. Aber meistens ist es so im Zusammenhang mit Kunst, Kultur, Essen häufig, also leibliche Dinge, dass man was über sich erfahren hat. Und da ist es ja ein Riesenthema, ne? Wenn man im gebärfähigen Alter als Frau ist, dass man sich zumindest damit mal auseinandersetzt. Und das läuft aber so auf der Schiene, ja, das ist irgendwie so eine Privatentscheidung, es gibt so Selbstverständlichkeiten, aber da redet man jetzt auch nicht groß drüber. Aber dass das mal so richtig offen diskutiert würde, finde ich, ist noch relativ selten.
Und dann fällt so im Privaten auch wieder so zurück in die gesellschaftlichen Muster, von denen du eben sprachst, die man gar nicht merkt, weil man es für normal hält. Ne? Wir hatten nach der ersten Folge noch mal so ein Feedback, das fand ich super interessant und das ist auch das, was ich immer wieder höre, all die Jahre mitbekomme selber als und es auch selber tatsächlich kenne, so dieses, man ist eine gestandene Frau, sage ich mal, ne? hat einen guten Job, ist eben ausgebildet und fühlt sich gebildet, wird dann schwanger und fällt so zurück sozusagen. Ach, empfindet ja. Das vielleicht nicht so, aber fällt mein zurück tiefes in Seufzen. Dieses.
Ja. Ja. Hört jetzt alle zu und macht das ab jetzt bitte anders.
Ja, schwer.
Ne? Das ist so dieses, ne? Okay, was eben, jemand sagt mir jetzt bitte, was zu tun ist oder der Arzt macht das schon und ich, was weiß ich denn schon? Ich war ja noch nie schwanger und ich, ja, was passiert da mit uns?
Ja, also. Ich dachte, du meinst noch darüber hinaus, dass wir dann auf einmal wieder Rollenbilder weiterleben, die wir eigentlich genau, gar nicht ja, so unbedingt, ja. Wir wollten uns reflektierter zu verhalten, funktioniert aber nicht.
Genau, damit geht es natürlich dann weiter. Ne? Es ja, beginnt genau. Mit erstmal im Job, ja. Entschuldigung, erstmal in der Schwangerschaft.
Weil wirklich weh tut das ja, wenn ich es reflektiert habe und trotzdem ja. Reinfalle, finde ja. Ich. Also mir hat das wehgetan. Ja. Das alles zu wissen und sehenden Auges hinein zu rennen in diese Katastrophe und das weiterzuleben, mit dem Wissen, dass sich ja alles mit den Jahren ändern kann. Tralala, Tumtitei. Aber es liegt ja auch daran, dass wir Familie mittlerweile, gerade weil die Moderne so sehr auf Konkurrenzdruck, Wettbewerb, Funktionieren, eine gestandene Frau sein und so setzt, andere Standards hat. Ich will ja weiter funktionieren als berufstätige Frau ja. Zum Beispiel. Also dann zu sagen, oh, ich steig aus, ich mache mal mein eigenes Ding und verzichte auf die Rentenansprüche, wäre für mich, also das war ein Ding der Unmöglichkeit. Das hätte ich nicht geschafft vor mir selbst. Und dann wird Familie als, das entlehne ich jetzt Hartmut Rosa, so als Resonanzhafen dargestellt. Da ist das Private. Da bist du Privatperson und da kannst du machen, was du willst. Und da ist irgendwie so heile Welt auch. Da erfährst du noch richtig Sinn, wo das andere aber nur Geld verdienen ist. Und das halte ich für ganz gefährlich, wenn man da rein tappt. Also für mich war es so. Dann hat man so eine komische Schizophrenie. Dass man zu Hause die eine Frau ist und außerhalb des Zuhauses die andere Frau. Und das finde ich total schräg. Und du hast ja auch gesagt, Ali, du gehst so in Familien. Da würde mich interessieren, wie du das erlebst. Ist das so, dass die Familie so, es ist ja auch eine Krippensituation, Weihnachten, da ist die heilige Familie und traut zusammen und da ist alles gut. Und das andere ist das böse Außen. Ist das so?
Finde ich gar nicht so. Ich finde es im Gegenteil in den Familien total ungeschminkt und sehr pur. Ja. Und also wenn ich die Familie als erstes Mal so wahrnehme, dann denke ich, oh, die sind ja total Bilderbuch, krass, ne? Die kriegen ihr drittes Kind und alles ist heile und dann gehst du in die Familien rein und kriegst doch mit. Ah, und da bröselst ein bisschen oder das ist unsere Herausforderung. Ah, und das haben wir uns anders vorgestellt und anders gewünscht und dann wird vom Beruf erzählt. Also ich finde es sehr, sehr pur, aschaig vielleicht auch gelegentlich und auch teilweise, was du eben sagst, auch Muster zurückgeworfen. Ne? Ja, Frau im Wochenbett und hilflos und Mann geht nach Hause und jagt nach draußen und jagt und bringt das Essen mit. So.
Geht in den Rewewald und erschießt
genau.
Ein
genau. Was aber auch total gut funktioniert. Und damit ist auch jeder fein. Und was du eben sagst, resonanzhaften Familie, auch das erlebe ich unterschiedlich. Manchmal sind es nur Mutter, Vater, Kind oder Mutter, Mutter, Kind. Also ganz viele Konstellationen darf ich hier erleben. Und manchmal sind es auch so, oh, und dann sind da noch ein Pack von Freunden und Tanten. Also das darf ich auch erleben. Und ich denke, oh krass, ihr seid ja echt super aufgestellt. Und es gibt ja dieses Sprichwort, es braucht ein Dorf, ja, um ein Kind großzuziehen, was auch immer dran ist. Aber ich erlebe auf jeden Fall, wenn Hilfe in Anspruch genommen wird, dass das auch eine schöne Sache sein kann.
Auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, Katrin, aber wir haben dauernd versucht, zu zweit ein Dorf zu sein. Und da war Corona wirklich schlimm, weil man zu zweit ein Dorf sein musste. Und tatsächlich hat das nicht funktioniert, zu zweit ein Dorf zu sein. Ups, komisch. das war eine Riesenlast. Aber ich weiß noch, wir haben dann irgendwie mit sehr viel Abstand draußen auf einer Wiese gesessen, drei Frauen. Und ich habe an deine Worte gedacht, Ali, weil du vor Geburt immer gefragt hast, habt ihr ein Netzwerk, seid ihr gut aufgestellt? Und man hatte so ein Gefühl von, ja, da sind Menschen, die im Notfall kommen, aber der Alltag ist halt nicht Notfall. Und wir waren alle fertig, wie wir da auf der Wiese saßen. Und er war so, na, wie geht's? Und ich habe dann irgendwann gesagt, mir geht's beschissen. Es ist so anstrengend, ich schaff das nicht. Und die anderen sofort, in einer Nanosekunde, oh Gott,
endlich sagt's mal jemand.
Ja, und da lag auch große Kraft drin, sich einzugestehen, dass Familie hart sein kann.
Ja.
Und dass man gerade, wenn man auch spät ein Kind gekriegt hat und wir ja auch, das waren halt Menschen, die so ähnlich wie ich berufstätig sind. Ich weiß, es gibt ganz andere Konstellationen, aber dass wir diesen Zwiespalt auch erlebt haben. Ich war lange eine Frau, die total selbstbestimmt durch den Alltag gelatscht ist und gemacht hat, was sie wollte. Ich habe nie jemandem gesagt, wo ich hingehe oder so. Mhm. Ich war halt weg, dann kam ich wieder. Und auf einmal ging es nicht, wegzugehen und wiederzukommen, einfach so. Und das waren schon Dinge, die mich beschäftigt haben und auf die ich nicht vorbereitet war. Bei allem, ja, da werden Menschen sein müssen, die mir helfen, aber dass ich nochmal zu mir selbst in so ein ganz komisches Verhältnis gerate, das hatte ich so nicht auf dem Schirm. Und es hat geholfen, das zu teilen. Deswegen, ich unterstütze diesen Podcast sehr. Bitte hört ihn alle.
Und das war so dann, hätte ich gewusst, Moment, ne?
Ja,
also,
ja,
wo wir auch immer wieder
da
drauf
auch
Ja, und eben auch großes Thema. Wir sprechen über Geburt, natürlich auch die Geburt der Mutter.
Ja,
ne?
Klar.
Also die, das, was worauf einer einen nicht vorbereitet. Also man hat einmal das Körperliche, das ist schon ein Ding, wo ich auch zum Beispiel im Nachhinein, jetzt nur so als kleine Anekdote, also dass zum Beispiel die Nachgeburt nochmal so wehtut. Also das Körperliche, das ist auch sowas, war mir nicht klar. Aber was danach eben noch kommt, okay, was bin ich jetzt hier eigentlich? Und ich bin nicht mehr die Frau, die ich vorher war, die selbstbestimmte, ne, die hier so ihr Ding macht, sondern da ist jetzt jemand, der mich braucht und weint, sobald ich irgendwie nicht mal nur den Raum verlasse, sondern aufstehe.
30 Zentimeter entfernt bin.
Genau.
Und das hält Jahre an.
Leider ja. Ja, also so dieses, ne? Also da steckt ja so viel auch nochmal drin, was man entweder alleine für sich erlebt und dann auch anfängt irgendwann, wow, ich raste aus, oder bestenfalls eben teilt.
Ja.
Das macht's leichter.
Mhm. Ne? Oder man rastet auch aus, wie schön das ist. Ich muss manchmal heulen, wenn ich mein Kind angucke und dann sage, hast du mich jetzt wieder so lieb?
Ja. Ist das einer der Moment?
Ja. Weiß das schon genau. Passiert ja auch. Ne? Also, dass man einfach überwältigt wird von Dingen, die eben nicht erkenntnistheoretisch einzuholen sind, das ist für mich ein Thema. Man möchte das so gerne, aber es gibt eine Sphäre, die ist eben nicht theoretisch einholbar und trotzdem hilft es, sich drum zu bemühen.
Ja.
Das ist mein Punkt. Also da auf den Begriff zu kommen, ein Vokabular zu kriegen, das kennenzulernen, Bescheid zu wissen, das hilft schon, auch um sagen zu können, worüber man alles nichts sagen kann.
Mhm.
Mir hilft das.
Ja, und Austausch mit anderen Müttern hilft auf jeden Fall immer auch, ne?
Ja, nicht mit allen. Die Ratschläge geben, meide ich. Ich tue das selber auch gerne nicht, außer ich werde gefragt. Weiß nicht, wie ging es euch nicht auch so? Dass einem Menschen sagen, wie es richtig geht.
Doch.
Danke.
Ja, aber auch das natürlich spannend. Das heißt, es gibt kein richtig, was über allem bordet.
Es gibt gute Vorschläge, finde ich. Ne? Also man kann ja von sich erzählen, wie man Dinge löst, wenn man gefragt wird. Und da ist vielleicht dann was dabei. Aber ich mag das nicht so, wenn mit mir in Imperativen gesprochen wird, in diesem Kontext. In anderen darf man das gerne tun, aber du musst
Das stimmt. Das nicht. Aber was ja spannend ist, ist, es gibt total individuelle Themen, die jeder auch individuell angeht.
Klar.
Und aber in dem ganzen Kontext gibt es natürlich ja auch die universellen Fragen zum Thema Mutter sein, Mutter werden, die wir alle eigentlich gleich haben.
Mhm.
Ne? Nur jeder geht damit anders um. Also dieses dann, man braucht tatsächlich niemanden, der einem dann sagt, du musst das dann so und so machen. Aber diese Gedanken darüber und das mal gehört zu haben, was da alles für Themen aufkommen oder auch darüber sich auszutauschen, das finde ich ist enorm wichtig und geht nach der ersten Krabbelgruppennummer spätestens ja dann auch wieder unter. Aber da wird es ja nicht, dann hört es ja nicht auf. Ne?
Ja, ja, ja.
So, das finde ich so ein Ding. Wir sagen immer, deswegen sitzen wir hier. Das würde ich mir noch viel mehr wünschen irgendwie. Ne?
Ja.
Also wenn wir jetzt auch wieder darüber sprechen, selbstbestimmte Frau, dann geht irgendwann wieder die Arbeit los. Der Stress geht ja dann. Ne? Wir haben, glaube ich, beide, deine ist auch 4, ne? Gerade, oder? Ne? Ich habe auch einen 4-Jährigen und kriege jetzt so mit dem Kindergarten, dass die meisten Eltern einfach ja nur gestresst sind von diesem, von ihrem Alltag, diesem Spagat zwischen, ne? Kind abholen und wenn es aber mal einmal ausfällt und Fieber hat, dann wird es schon schwierig morgens, weil eigentlich ist halt, steht da noch der Job. Und das wird irgendwie so gemanagt. Aber sich die Zeit nochmal zu nehmen, sich auszutauschen, weil eigentlich haben 80% der Eltern, die jetzt da sind, das gleiche Thema. Ja. Wie man damit unterschiedlich umgeht, ist was anderes. Ne?
Ja,
und
stimmt.
Wie gesagt, es soll nicht darum gehen, ey, mach das doch so und so, weil das ist das einzig Richtige. Gibt es nicht. Aber dass es schon mal den Austausch gibt und dass man merkt, man ist mit diesen Themen nicht alleine.
Das stimmt.
Finde ich super wichtig und wird meines Erachtens, geht das irgendwie zu sehr unter.
Ja, das finde ich auch. Das kann ja auch so ein Resonanzhafen sein. Den kann man ja ein bisschen erweitern. Da muss ja nicht nur so eine kleine Jolle liegen. Da können ja viele Schiffe liegen, finde ich auch.
Also, schönes Bild, ja.
Das bei Hartmut Rosa heißt es, das sind horizontale Resonanzachsen. Die vertikalen sind die, die uns nach oben ziehen. So Kunst, Religion, sowas. Und das Horizontale auf einer Ebene ist aber Familie, aber auch Freunde. Ne? Mhm. Also sich zu verteilen sozusagen und sich da im Dialog was einzuholen. Das ist ja letztlich auch, wie eingangs gesagt, ein philosophisches Thema, sich Rat zu holen, den man selber hervorbringt im Dialog, ist was anderes, als gesagt zu kriegen, was man tun soll, finde ich. Also mir hilft das total. Mir hilft auch einfach zuzuhören oder mir andere Modelle anzuschauen. Das finde ich ein großes Privileg, das mitkriegen zu können. Ich bin von der Uni gewechselt an die Hochschule und habe da jetzt zusätzlich Praxiserfahrung und helfe sozusagen im Familienzentrum aus und habe nochmal einen anderen Zugang auch dazu, wie andere Familien sich funktional oder dysfunktional aufstellen, was das für die bedeutet, ein Kind zu haben oder mehrere, wie die ihre Rollenverteilung leben und so. Und da reicht es, sich das anzuschauen, zuzuhören und ein bisschen was an sich ranzulassen, um vielleicht auch für sich was rauszuholen, finde ich.
Mhm. Und dazu, was du eben sagtest, du hast auf der Wiese gesessen und dich ausgetauscht und dann ist es aus dir rausgebrochen, aus dem anderen auch. Also wie mutig ja auch, ne? Dann in einem
war hilflos.
Okay. Also sagen wir, es bedarf der Hilflosigkeit und des Mutes, sich zu öffnen.
Ja, klar.
So und dass es aber auch dann so Menschen gibt, wo man sich das traut oder ich meine, wenn man hilflos ist, bricht es aus einem raus. Aber dass es so Angebote auch geben darf, ne? Und das ist, glaube ich, auch total wichtig.
Ja, das ist tatsächlich eine meiner Grundüberzeugungen, zu der ich gekommen bin. Und das hängt zusammen, auch mit Philosophiegeschichte. Wir haben so lange das Subjekt gedacht als dasjenige hier in Europa, das alles regelt, das sich den Diskurs unterwirft, das sagt, wo es lang geht und so weiter. Auch das gerne zusammengedacht mit einer Form von Männlichkeit, so alles geregelt kriegen und selber entscheiden. Und da liegt ja noch eine Folie drunter, nämlich, dass wir immer wieder Fahrnisse haben. Und entweder regeln wir die weg, spalten die ab oder holen sie narrativ ein, sagen, warum die sinnvoll waren und warum ich da letztlich doch Herrin der Situation war oder so. Oder wir können die auch anerkennen und sagen, da ist mir was widerfahren, da wusste ich erstmal nicht, wie ich damit umgehen soll. Und eine Geburt ist eigentlich das Sinnbild dafür, dass einem was Neues widerfährt und man total hilflos ist mit der Hilflosigkeit dessen, was da zur Welt gekommen ist. Das ist ja total auf mich angewiesen. Mhm. Also diese doppelte Angewiesenheit ist was, das man ja auch im Dialog leben kann. Man kann ja sagen, ich weiß jetzt nicht weiter. Das geht schon. Und klar braucht es Vertrauensvorschuss, deswegen, es ist schon mutig. Manchmal macht man es gar nicht absichtlich, sondern es geschieht. Aber ein Geschehnis zuzulassen, finde ich, das ist schon was wir üben dürften, was noch nicht selbstverständlich ist. Und im Zusammenhang mit Geburt wäre das eigentlich der naheliegendste Fall. Weiß gar nicht, warum wir das tun, warum wir das auch so geregelt kriegen müssen.
Tja.
Also ich fand das total schön, 24 Stunden mit deiner Begleitung nicht hilflos zu sein, weil begleitet. Aber ich war nebenwältigt. Wir wussten den Namen nicht ganz lange. Ich weiß noch, du hast auf dieses Zettelchen, du wolltest eigentlich einen Namen schreiben und das ging nicht. Und jetzt steht da, er ist da. Ich wollte das Kind angucken und habe super lang gebraucht, um dem einen Namen zu geben. Das war so eine Form von, ich bin dem jetzt unterworfen und jetzt schaue ich mal. Ich konnte es nicht im Vorhinein sagen, das wird ein XY. Ich wusste es nicht.
Aber da sind wir wieder glaube ich, auch bei dem wesentlichen Bestandteil meiner Arbeit oder der Hebammenarbeit, dass man dem Gegenüber, der werdenden Mutter, den werdenden Eltern, den Raum eröffnet, also praktisch eine Tür öffnen darf oder öffnet, und sie überlegen, will ich da eintreten oder nicht? Mhm. Ne? Und ohne irgendwie was entscheiden zu müssen und zu wollen, sondern einfach die Tür zu öffnen und sagen, okay, das gucke ich mir mal an. Mhm. Ne? Und ich gucke mal nach rechts, nach links, lass das auf mich wirken und gehe so den Prozess des Schwangerseins, wie du eben schon sagst, ich gehe damit schwanger, mhm, mit dem Gedanken, wo gebäre ich, mit wem ich gebäre ich, wie gestalte ich das? Und habe im besten Fall eine Begleitung und darf mich da so reinfallen lassen. Mhm. Das wäre absolut wünschenswert.
Ja, und halt nicht als glücklicher Zufall. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Katrin, aber bei mir war das letztlich ein glücklicher Zufall, der am Scheitern vorher lag. Ich habe versucht, Hebammen zu bekommen über die normalen, ich mache eher Kurzwege. Ja. Funktionierte alles nicht, fühlte sich auch nicht gut an, musste ich ehrlich sagen. Ja, Klinik war so ein Gedanke. Wir haben uns mehrere angeguckt, fühlte sich irgendwie so halb richtig an. Jetzt war ich vorher auch noch nie im Krankenhaus. Das war also eine Sphäre, die mir sehr fremd war. Und dann war das ein glücklicher Zufall, dich zu finden, Ali. Ne? Aber das darf eigentlich, so glücklich ich drüber war, aber dass es ein glücklicher Zufall war, ist eigentlich tragisch. Ja, also hätte so eine Option von vielen sein müssen. Mhm. Ging dir das auch
genau,
so?
Genau, so ging es mir auch. Nicht bei Ali, das war ja eben bei meiner zweiten Geburt.
Ja.
Da wusste ich es dann schon zum Glück. Aber meine erste vor 16 Jahren war auch ein glücklicher Zufall. Ich hatte genau wie du so kein Gefühl oder eher ein negatives zu Krankenhaus. Mhm. Ohne jetzt, ich hatte keine Erfahrung. Mhm. So, und dachte mir nur, irgendwie fühlt sich das falsch an. Ich bin doch nicht krank. Mehr wusste ich nicht. Und habe dann durch einen glücklichen Zufall ein Gespräch mit einer Frau geführt, die dann erzählte, dass sie eine Hausgeburt hatte. Mhm. Und dann dachte ich, ach, kann man das machen? Das habe ich vor 16 Jahren wirklich, das war für mich so eine totale Offenbarung. Das hat noch nie jemand erzählt. Mhm. Ne? Und das gehört nicht zum normalen, genau, was gibt es für Möglichkeiten? So, wenn ich mit Ali spreche, da ist das ja in ihrem, in deiner Welt ist das ja total das Normalste. Mhm. Ne? Ja. So, genau wie, willst du Kaffee oder Tee? Ne? Willst du zu Hause oder im Krankenhaus dein Kind bekommen? Das war, ist nicht das normale Programm, was man als Frau, die sonst nichts mit dem Thema zu tun hat, irgendwie als Option vorgelegt bekommt.
Ja, genau. Ne? Und anderswo auf der Welt kriegst du halt nicht vorgelegt, möchtest du medizinisch gut betreut sein, sondern dann darfst du irgendwo mal eben, weil es vielleicht nicht die richtige Zeugungssituation war oder so. Das ist mit diesen Freiheitsräumen gemeint, ne? Dass wir da einfach noch nicht werten, was das Richtige sei, sondern erstmal eine Bandbreite an Möglichkeiten aufzeigen und den Menschen Entscheidungshilfe an die Hand geben, um daraus zu wählen. Denn wenn man es nicht weiß, wie du sagst und ich auch, das gibt vielleicht so ein Grundgefühl, aber wenn man das nicht rationalisieren kann, finde ich es auch schwierig. Mhm. Nur weil ich ein komisches Gefühl habe, muss es ja nicht falsch sein. Mhm. Es kann sein, aber ich brauchte gute Gründe. Also mir haben dann Informationen tatsächlich geholfen und der Dialog mit anderen.
Genau. Mhm. Und dann ist da die Frage, warum gibt es das nicht? Also gibt es eine Idee dahinter? Weil, wie du ja sagst, es ist richtig, wir haben ja eigentlich die Möglichkeit, ne? Wieso wird das nicht mehr publik gemacht? Ne? Wird es nicht so ernst genommen? Du hast mal vor ein paar Runden eben gemeint, so Hebammen, Ali wirst vielleicht wissen oder sagen auch, ne, wirst als eine Frau, ach ja, die kommt und die drückt man hier ein bisschen rum, dann ist gut, aber sie ist halt keine echte Medizinerin. Mhm. Wird das tatsächlich, weil es damit verglichen wird, nicht so, hat es nicht diesen Stellenwert? Was steckt dahinter? Warum es nicht so, so präsent ist im Leben der Frauen?
Ich glaube, da sind wir ja wieder, hatten wir auch im Vorfeld schon drüber gesprochen, das hat ja auch immer was mit gesellschaftlichen Strukturen zu tun, ganz klar. Ich meine, gucken wir in andere Länder, andere Sitten und was ist, also wie definiert eine Gesellschaft das Elternsein, ne? Wie definiert eine Gesellschaft das Geboren und Gebären? Und wenn wir nach Skandinavien gucken, wird es ganz anders irgendwie definiert und in Holland wird es anders definiert und da sind wir in so einem gesellschaftspolitischen, wer definiert was und warum? Und das sind ja auch Strukturen, die gewachsen sind, ne? Und Strukturen zu verändern ist ja nicht so zack von heute auf morgen. Und wenn wir nochmal 100 Jahre zurückgucken, war auch Geburtshilfe und Geburtskultur auch nochmal ganz anders. Wenn wir nochmal 400 Jahre zurückgucken, war das auch nochmal anders. Und die große Frage des Warums.
Und das Verrückte ist, das, was wir da machen, wie du schon am Anfang gesagt hast, Gebären
hat man schon immer, schon vor Tausenden, nein, schon Millionen von Jahren. Ne?
Und, man kann sich ja auch schlecht entscheiden, wenn man schwanger ist, es nicht zu tun.
Ja.
Nein,
es muss raus.
Ich möchte lieber nicht. Das, ne? Tut es nicht. Muss ja dann irgendwie.
Es muss irgendwie, genau.
Und es darf ja auch, es gibt ja auch Menschen, denen es am besten tut, wenn sie verriegelt bleiben und sagen, ich möchte an diesem Termin dieses Kind rausoperiert haben.
Unbedingt.
An dem Tag. Ja. Und auch da, ich glaube, ein Punkt ist tatsächlich Wertung, ne? Also die kulturellen Grundbilder, warum ist es richtig so und anders falsch. Das sind immer starke Wertungen, die da dranhängen und die hängen damit zusammen, was wir insgesamt für richtig und für falsch befinden. Oder ja, wie wir Frauen sehen, sollen die das entscheiden? Soll die Familie der heile Hafen sein und es soll ganz natürlich, das finde ich auch immer so Natur, ne? Was ist denn das? Also Natur und Kultur hängen halt eng zusammen, ne? Das kann man ja kaum dran. Ja, da hängt immer sehr viel dran. Also ich tue mich schwer mit den Finger drauf zeigen, wer da schuld ist. Aber ich tue mich auch schwer damit zu sagen, das überkommt uns halt so. Das ist eben so kulturell. Wir sind ja schon diejenigen, die dran mitarbeiten. Also darin liegt vielleicht die Superkraft, diese Grundbilder zu reflektieren und zu sagen, es war schon mal anders. Es kann woanders anders sein. Es gibt diese große Bandbreite und dann schauen wir uns das halt mal näher an.
Und ich glaube, wenn ich nochmal an unser Thema immer Frauengesundheit denke, würde ich mir wünschen, dass wir in unseren Breitengraden, aber auch, ne, wenn wir nochmal an die Millennium-Ziele denken, dass wir versuchen weltweit, was die Frauengesundheit anbelangt, die Frauen zu unterstützen in ihrem Werden, in ihrem Sein, dass sie eine adäquate Betreuung haben, dass sie eine medizinische Betreuung haben und dadurch das Outcome absolut zu optimieren. Egal, ob wir jetzt in Frankreich sind, in Deutschland, in Asien, das finde ich absolut wünschenswert. Und Wissen vermitteln, ne? Also dass man Optionen aufzeigt und dass die Option entsprechend auch durchgeführt werden kann, weil Kapazitäten da sind. Das würde ich mir wünschen.
Mhm.
Genau, ohne dass jemand gesagt, ne, du oder du, sondern ja, dass alles offen ist. Das wäre absolut wünschenswert.
Ja, das wäre super, im wahrsten Sinne. Ja, ich glaube, mit Blick auf die Uhr.
Oh Gott. Ich habe viel zu viel geredet. Das tut mir voll. Ich hätte euch lieber gehört.
Überhaupt nicht. Du bist doch unsere Gäste.
Ich höre euch dann in den nächsten Folgen.
Eben. Also ich fand es ganz toll, dich zu hören. Vielen Dank. Ich fand es super spannend, eben Geburt mal von der anderen Seite zu sehen. Also die Gedanken, die es dazu gibt. Und ja, und am Ende immer wieder dieses, was du jetzt auch so schön, was wir sonst immer sagen, was ist eigentlich Superkraft, genau die nochmal reinzubringen. Ne? Mhm. Also dieses Wissen darüber und die Reflexion mit sich selber, über sich selber. Ja, ich finde, das ist so ein ganz schöner Gedanke, um das Gespräch zu beenden.
Mhm. Wir werden jetzt ganz anders Weihnachtskrippen angucken, stimmt's?
Ja, und tatsächlich aber auch, das finde ich auch nochmal schön, jetzt endlich zwar mit einem Mann, was ich nicht unbedingt will, aber auch Josef.
Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, in der Krippe nebenan ist ja eine Kirche und da wird traditionell, wenn diese Krippensituation, Geburtssituation nochmal in ein anderes Bild gebracht wird, wenn die Waisen kommen und so, dann kriegt der Josef das Kind in den Arm. Das finde ich immer schön.
Hab ich noch nie gesehen.
Da haben wir es.
Schönes Bild.
Mhm. Ja.
Wie toll. Ja, das haben wir sowieso gesagt, es wird eine Folge mit Partnern und PartnerInnen geben. Mhm. Da werden wir das auf jeden Fall nochmal aufnehmen.
Ich sauge das alles auf.
Schön. Ja, dann vielen Dank.
Sehr gerne.
Meine Liebe. Danke dir, Ali, auch.
Danke,
natürlich.
Katrin. Danke, liebe Rita.
Wir danken uns und euch.
Schöne Weihnachtszeit. Ja, schöne Weihnachtszeit.
Tschüss.
Ciao. Kurzer Ausblick nochmal Nummer 5. Haben wir schon überlegt, wir möchten euch gerne nochmal ins neue Jahr, nee, ins alte praktisch, nee, Gott. Wir möchten euch gerne aus diesem Jahr entlassen und im neuen schon begrüßen wollen, mit Neugier machen und vielen neuen Dingen, die euch erwarten. Genau, Katrin und ich treffen uns nochmal zwischen den Jahren für einen Rück- und Ausblick, an dem wir euch gerne teilhaben lassen möchten und der dann am 30.12. noch on air geht, bis dann Ende Januar dann praktisch Folge 6 schon am Start ist. Ich freue mich.
Ich mich auch.
Superkraft ist eine Idee von Katrin Rindfleisch
und Alexandra Kosma.
Musik und Mischung Alex Papatheodorou.
Beratung Sascha Schiffbauer.